Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Na, alles klar, alles im grünen Bereich, alles in Ordnung. Manche lachen, manche schütteln mit dem Kopf, aber ich weiß nicht, ob ihr schon mal so begrüßt wurdet. Na, alles in Ordnung. Wenn jemand fragt, ob alles in Ordnung ist, dann will er ja letztlich wissen, ob es dem anderen gut geht. Das steckt hinter dieser Frage. Alles in Ordnung. Und damit ist vorausgesetzt, dass es uns eben nicht gut geht, wenn Chaos, wenn Unordnung herrscht, wenn das Leben aus den Fugen ist, wenn es durcheinander gerät, dann geht es uns offenbar nicht so gut. Und der heutige Sonntag, der 20. Sonntag nach Trinitatis, der hat die göttlichen Ordnungen zum Thema. Ordnungen, die Leben ermöglichen, Ordnungen, die Leben schützen. Das ist der ursprüngliche Sinn der göttlichen Lebensordnungen. So sind sie ursprünglich gemeint. Und der Predigttext, der heute eigentlich vorgesehen ist, der spricht über die Ordnung des Zusammenlebens von Frau und Mann, also über das, was wir neuzeitlich als Ehe bezeichnen. Jetzt hat aber Rüdiger Schmidt, der ehemalige Pastor aus Eisleben, hier von diesem Ort aus vor ziemlich genau 4 Monaten genau über dieses Thema gepredigt. Und ich finde, das hat er in einer Weise getan, wie sie besser und einfühlsamer nicht sein kann. Und deswegen kann ich euch nur herzlich wärmstens ans Herz legen, diese Predigt euch im Internet nochmal anzuhören. Die Predigten werden ja normalerweise aufgenommen und da könnt ihr mal unter dem 18. Juni dieses Jahres euch diese Predigt im Internet anhören. Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Und da ein Kollege da gute Arbeit geleistet hat, habe ich gesagt, jetzt nehme ich heute einen anderen Predigttext. Nicht nochmal das gleiche wie vor 4 Monaten, sondern heute nehme ich die Schriftlesung des heutigen Sonntags. Und in dieser Schriftlesung geht es um die Frage, warum und unter welchen Rahmenbedingungen, auch da geht es um das Stichwort Ordnung, warum und wie es und unter welchen Rahmenbedingungen es nach der Sintflut weiterging. Und ich lese uns aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 8, Vers 21 bis 9, Vers 17. 1. Mose, Kapitel 8, Vers 21 bis Kapitel 9, Vers 17. Und Jahwe sprach in seinem Herzen: Ich werde den Erdboden wegen des Menschen nie mehr verfluchen, denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Ich werde niemals wieder alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Niemals, solange die Erde besteht, werden Aussaat und Ernte, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht aufhören. Dann segnete Gott Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar, mehrt euch und füllt die Erde. Furcht und Schrecken vor euch soll sich auf alle Tiere der Erde legen, auf alle Vögel des Himmels, auf alles, was sich auf dem Erdboden regt und auf alle Fische des Meeres. In eure Hand sind sie gegeben. Alles, was sich regt und lebt, soll euch zur Nahrung dienen. Das alles übergebe ich euch wie die grünen Pflanzen. Nur Fleisch mit seinem Leben, mit seinem Blut dürft ihr nicht essen. Wenn aber euer Blut vergossen wird, fordere ich Rechenschaft für jedes eurer Leben. Von jedem Tier fordere ich Rechenschaft und vom Menschen. Für das Leben des Menschen fordere ich Rechenschaft von jedem, der es seinem Bruder nimmt. Wer Blut eines Menschen vergießt, um dieses Menschen willen, wird auch sein Blut vergossen. Denn als Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch, regt euch auf der Erde und mehrt euch auf ihr. Dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen, die bei ihm waren: Und ich, siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch. Mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt. Steht der Bogen in den Wolken, so werde ich auf ihn sehen und des ewigen Bundes gedenken zwischen Gott und allen lebenden Wesen, allen Wesen aus Fleisch auf der Erde. Und Gott sprach zu Noah, dies ist das Zeichen des Bundes, den ich zwischen mir und allen Wesen aus Fleisch auf der Erde aufgerichtet habe. Soweit diese Gottesrede nach dem Ende der Sintflut. Und wenn man diese Gottesrede recht einordnen will, da muss man sich mal so ein bisschen noch die Vorgeschichte vergegenwärtigen. Das ist wie bei so einer Fernsehserie aus verschiedenen eben Teilen. Und wenn man nicht weiß, was bisher geschehen ist, dann kann man oft bestimmte Entwicklungen nicht recht einordnen, nicht recht verstehen. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal im Schnelldurchlauf an, was eigentlich bisher geschah. Was geschah eigentlich vor der Sintflut? Viele von euch werden es wissen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So fängt alles an, der erste Satz der Bibel. Schauen wir mal ein bisschen genauer hin, wie Gott eigentlich Himmel und Erde schuf. Dann stellen wir fest, Gott schuf die Welt durch sein Wort. Und zwar schuf er sie durch sein ordnendes Wort, noch genauer gesagt, er schuf die Welt durch sein scheidendes Wort, durch sein unterscheidendes Wort, durch sein kritisches Wort. Kritisch im Griechischen heißt nichts anderes als unterscheiden, scheiden, einordnen. Am Anfang war alles, wie es die Bibel sagt, Tohu Wavohu. Ja, so steht's im Hebräischen dort. Es war ein Einheitsbrei, eine, von mir aus, eine Ursuppe, was auch immer. Und in diesen Einheitsbrei hinein, in diesen anfänglichen Einheitsbrei des Tohu Wavohu, zieht Gott lebensdienliche Unterscheidungen ein. Gott ruft das Licht kommt, und er setzt dieses Licht der Finsternis gegenüber. Aber beides behält sein Recht. Das Licht als Tag und die Finsternis als Nacht. Gott sagt nicht, es soll jetzt nur noch Licht sein und die Finsternis soll weg sein. Nein, beides hat sein Recht. Dasselbe tut Gott dann auch mit dem Wasser, das anfangs unterschiedslos alles bedeckt. Und wir wissen es, Wasser ist eigentlich was Gutes. Wir wissen es dann oder wir merken es dann, wenn es zu wenig davon gibt. Aber wenn es zu viel davon gibt, ist auch wieder nicht gut. Wasser ist also gut, aber nicht überall. Und auch darum drängt Gott das Wasser zurück an einen Ort. Und als er das Wasser zurückdrängt, da erhebt sich aus dem Wasser eine trockene Landfläche. Und erst durch diese Scheidung entsteht überhaupt erst der Lebensraum für die Landtiere und auch für uns Menschen. Gott schafft, indem er Ordnung schafft. Und Ordnung heißt, alles hat einen Platz und alles ist an seinem Platz. Alles dient einem Zweck, alles hat eine Bestimmung. Gott ordnet die Gegensätze zu einem harmonischen Miteinander. Und unser Leben lebt von dieser harmonischen Spannung der Verschiedenheiten, die Gott aus dem anfänglichen Einheitsbrei hervorruft. Das ist ein bisschen wie bei der Musik. Einstimmigkeit ist ziemlich langweilig. Ich würde sogar sagen, Einstimmigkeit ist todlangweilig. Wenn ich an eine bestimmte Bibelstunde denke, muss ich allerdings sagen, da sind wir dann manchmal zu fünft in der Lage, zehnstimmig zu singen. Auch das kann passieren, ja. Aber grundsätzlich ist Einstimmigkeit langweilig. Monotonie ödet an. Wenn immer nur das Gleiche ist, die gleiche Leier, dann wird das irgendwie langweilig. Langeweile ist ein Problem. Übrigens auch in der Jugend, habe ich neulich drüber gesprochen mit den Jugendlichen. Langeweile, ein echtes Problem. Und in der Musik ja auch. Erst durch das Zusammenspiel verschiedener Stimmen, die sich harmonisch zusammenfinden, die sich harmonisch vereinen, erst durch dieses Zusammenspiel entsteht ein Wohlklang, der uns Freude bereitet. Und als einen solchen Wohlklang komponierte Gott diese Welt. Da ist Musik drin. Und wer das nicht glaubt, der kann mal zu Hause Psalm 19 lesen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Und da kommt der Gesang der Schöpfung vor, wie die Welt singt. Problem an der ganzen Sache: in diese spannungsvolle Harmonie mischen sich plötzlich Misstöne. Die göttliche Friedensordnung, der Shalom, der Frieden Gottes, der bekommt Risse. Und das geschieht, als Adam und Eva nach Gottes Allwissenheit und Allmacht greifen. Adam und Eva werden übergriffig. Sie verlassen die göttliche Platzanweisung. Sie wollen nicht mehr Geschöpfe sein. Sie wollen selber sein wie Gott und das am besten ohne Gott. Sein wie Gott ohne Gott. Gottlos sein. Adam und Eva maßen sich Dinge an, die ihnen nicht zustehen und die sie deswegen auch heillos überfordern. Und so gerät die ganze Welt aus den Fugen. Es kommt zu Grenzverletzungen an allen Ecken und Enden. Die gottgewollte lebensdienliche Vielfalt, die artet plötzlich in eine Konkurrenz aus. Und diese Konkurrenz, die lässt den anderen eben nicht mehr leben, sondern sie strebt letztlich wieder nach der Monotonie des ursprünglichen Einheitspreis. Sünde, ihr Lieben, ist letzten Endes nichts anderes als eine tödliche Grenzverletzung, eine Grenzüberschreitung. Und das sehen wir dann direkt bei Kain. Kain respektiert die Grenze nicht, die Gott ihm mit dem Leben seines Bruders gesetzt hat. Kain sieht in seinem Bruder eben auch gar nicht den Bruder, sondern er betrachtet seinen Bruder als Konkurrenten, als Feind. Entweder er oder ich. Beides geht nicht. Und so kommt es zum ersten Mord der Weltgeschichte. Die Welt versinkt von da an im Blutrausch von Mord und Totschlag und Gewalt, hebräisch übrigens Hamas, der Begriff ist heute aus anderen Zusammenhängen bekannt, Gewalt ist an der Tagesordnung. Als Anwalt des Lebens sieht Gott dem Terrorregime seiner Menschen aber nicht tatenlos zu. Die Menschen bekommen, was sie wollen. Sie werden Gott los. Sie werden Gott los. Gott zieht seine ordnende, seine schützende Hand zurück. Und was passiert? Die Welt versinkt im Chaos der Sintflut. Das Wasser, was Gott zurückgehalten hat, verlässt seinen Ort und überschwemmt das ganze Land. Und das Ergebnis dieser Übergriffigkeit ist Tod und Verderben, Land auf, Land ab. Mit der Sintflut drückt Gott gewissermaßen den Reset-Knopf. Alles auf Anfang. Durch die Überflutung sämtlicher trockener Landflächen entsteht sozusagen wieder die Ursituation vor der Schöpfung. Wieder ein lebensfeindlicher Einheitsbrei. Aber, und da sehen wir schon etwas, was typisch ist für Gott und was wir im ganzen Alten und Neuen Testament immer wieder sehen: einen Rest verschont er. Gott verschont einen Rest. Er wählt nicht die Radikallösung, auch später nicht, beim Volk Israel. Immer bleibt ein Rest. Hier bei Noah ist es Noah, seine drei Söhne, seine Frau und seine drei Schwiegertöchter. Ja, rechnen ist nicht so mein Ding. Also 8 Menschen und dazu noch der Genpool aller Landlebewesen. Das bleibt übrig. Das ist der Rest. Und mit dem Rest bleibt auch das Böse präsent. Denn das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. So sagt es Gott nach der Sintflut. Die Sünde und das Böse ließen sich nur beseitigen durch die komplette Ausrottung der Menschheit. Dann wäre das Böse weg. Wir aber auch. Und das will Gott nicht. Dazu liebt er uns Menschen zu sehr. Und deswegen verfügt er ab der Sintflut verschiedene Notordnungen, die ein halbwegs erträgliches Leben ermöglichen unter den Bedingungen der Sünde in einer todverfallenen Welt. Das ist dann der Sinn der Ordnung bei Noah, bei Mose und so weiter und so fort. Und von der ersten dieser göttlichen Notordnungen spricht eben die heutige Schriftlesung, die ich uns vorher gelesen habe. Ausdrücklich wird diese göttliche Notordnung als ein Bund bezeichnet. Bund, ein ganz wichtiges Wort im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Und dieses Wort kommt hier im Zusammenhang mit Noah zum ersten Mal vor. Bund. Es ist Gott, der den Bund verfügt. Er legt fest, für wen dieser Bund gilt und unter welchen Voraussetzungen er gilt. Der Bund enthält in erster Linie Gottes Lebensgarantie. Nie wieder Flut. Nie wieder Flut. Gott gibt diese Garantie einfach so. Hat ihn keiner drum gebeten. Er legt sich selber auf sein eigenes Versprechen fest. Nie wieder Flut. Und dafür setzt er den Regenbogen an den Himmel. Zugleich verpflichtet Gott die Menschen, bestimmte Regeln einzuhalten. Alle Bündnisse im Alten Testament sind deswegen stets auf Zweiseitigkeit angelegt, in der einen oder in der anderen Weise. Das ändert sich dann im neuen Bund. Warum? Der neue Bund ist keine Notlösung und keine Notordnung. Der neue Bund bringt die endgültige Notlösung. Aber dazu dann später. Also kommt ein bisschen darauf an, wie man das Wort Notlösung betont. Es ist keine Notlösung, aber es ist die Notlösung. Und diese Notlösung, die Gott installiert am Kreuz auf Golgatha, die ist völlig einseitig. Da hat der Mensch nichts mehr mit zu tun. Die vorläufigen Notordnungen, die sollten nur die sündebedingte Unordnung in der Welt eindämmen und das tödliche Chaos einigermaßen im Zaum halten. Und wenn wir die ganze Bibel mal durchlesen, dann stellen wir fest, das hat eher weniger als besser geklappt. Mehr und anderes als das Chaos etwas im Zaum zu halten, sollten diese Bündnisse nicht leisten. Und wegen der Schwäche der menschlichen Herzenshärte scheiterten alle diese Notordnungen. Die Notordnung bei Noah scheitert, die Notordnung bei Mose scheitert, die 10 Gebote hält keiner ein und so weiter und so fort. Früher oder später erweisen sich alle diese Notordnungen Gottes als nicht stark genug, weil die Schwäche des menschlichen Herzens sie aufhebt, sie zerstört, sich nicht daran hält. Die umfassendste Notordnung, die Gott verfügte, ist der Bund, den Gott Noah und allen seinen Nachkommen verordnete. Dieser Bund gilt, interessant, allen Tieren und auch der gesamten Menschheit. Aber die Tiere sind da voll mit drin. Gott sorgt sich nicht nur um die Menschen, er sorgt sich um alle seine Geschöpfe. Und das ist nicht im Alten Testament nur so, das ist im Neuen Testament auch so. Lest dazu gerne mal Römer 8. Dieser Bund, den Gott hier verordnet, der gilt der gesamten Tierwelt und der gilt der gesamten Menschheit. Und zwar einer Menschheit, deren Dichten und Trachten böse ist von Jugend an. unserer hoffnungslos verlorenen Menschheit erklärt Gott nicht etwa den Krieg. Er erklärt von sich aus Waffenstillstand. Waffenstillstand. Nicht, weil er merkt, er ist gescheitert oder die anderen sind zu stark, sondern aus seiner Gnade heraus erklärt Gott von sich aus einseitig Waffenstillstand. Nie wieder Flut. Gott hängt seine Waffen an den Nagel oder besser gesagt den Kriegsbogen umgedreht in die Wolken. Und dort bleibt dieser Bogen hängen. Er holt ihn nicht wieder runter und sagt, jetzt fange ich doch wieder an zu kämpfen. Der Bogen bleibt hängen. Und man könnte vielleicht meinen, naja, vielleicht als Mahnung oder als Drohung, als Warnung, vielleicht auch als so eine Art Damoklesschwert, ja, wo man immer denkt, wann fällt es runter? Aber nein, Gott sagt, der Bogen hängt da als Zusage der unverbrüchlichen Treue Gottes zu seiner Schöpfung, zu uns. Deswegen hängt der Bogen dort. Der Bogen des einseitigen Waffenstillstands, den Gott ausgesprochen hat. Und er hängt dort bis zum endgültigen Friedensschluss am Kreuz. Erst dort, auf Golgatha, weicht der vorläufige Waffenstillstand einer wirklichen Befriedung, nämlich der Versöhnung der gottfeindlichen Menschheit in Christus. Aber schon der Bund, den Gott Noah und allen seinen Nachkommen und damit auch der ganzen Menschheit verordnet, schon dieser Bund zielt eigentlich auf Leben und Frieden. Dieser Bund enthält ein starkes Plädoyer für die grundsätzliche Unverletzlichkeit des Lebens. Im Angesicht der unersättlichen menschlichen Mordlust und Bosheit wird der Lebensschutz aber notgedrungen auf ein Mindestmaß an Menschlichkeit, auf ein Mindestmaß an Humanität beschränkt. Gott weiß, wie die Menschheit tickt, die böse ist von Jugend an. Und er stellt die menschliche Bosheit in Rechnung. Gott rechnet offensichtlich damit, dass Menschen einander immer wieder nach dem Leben trachten und einander das Gute eben nicht gönnen und denken, wenn es dem anderen gut geht, dann muss es mir ja notgedrungen schlechter gehen. Wie bei Kain und Abel. Gott schaut freundlich auf das, was Abel gegeben hat. Und es steht da nicht, dass Gott den Kain böse angeguckt hätte. Nur Kain denkt plötzlich, wie kann Gott gnädig sein zu meinem Nächsten? Das geht doch nicht, das geht zu weit. Er muss doch mir gnädig sein. Darum lässt Gott Regelungen für den Fall, dass das Unfassbare und leider doch fast Alltägliche geschieht, nämlich dass ein Mensch seinen Mitmenschen tötet, ihm das Leben nimmt, das doch eigentlich Gott gehört. Und auch das Verhältnis zwischen Mensch und Tier wird neu geordnet. Fleischverzehr ist jetzt ab Noah unter bestimmten Bedingungen erlaubt. Und allein die Tatsache einer solchen Regelung zeigt, Fleischverzehr ist nicht selbstverständlich. Ich grille ganz gern und nicht nur Käse oder sowas, aber ich muss mir das sagen lassen. Fleischverzehr, ihr Lieben, ist nicht selbstverständlich. Die göttliche Erlaubnis, sich an dem von ihm geschaffenen Leben zu vergehen, ist hier, wird es ganz deutlich gesagt, ein Zugeständnis an das böse Trachten des menschlichen Herzens. Und dieses Zugeständnis ist zugleich ein Hinweis darauf, dass die Welt seit der Sintflut nur noch bedingt als gute Schöpfung wahrzunehmen ist. Wir haben letzte Woche Erntedankfest nachgefeiert und da stehen wir manchmal so ein bisschen in der Gefahr, dann sehr unbedacht von Gottes guter Schöpfung zu sprechen. Ich sag mal so, das, was an Resten von dieser guten Schöpfung noch da ist, ist immer noch sehr schön, wenn wir da die Blümchen angucken. Aber diese Blumen, wir haben es gerade vorhin besprochen, sobald der erste Frost kommt, ist meine Kapuzinerkresse auf der Terrasse hinüber. Wir stehen im Herbst. Also das mit der guten Schöpfung Gottes ist so eine Sache. Fressen und gefressen werden ist in Gottes Welt nicht vorgesehen. Der Tod ist nicht vorgesehen. Das gab es im Garten Eden nicht und das wird es auch im himmlischen Jerusalem nicht geben. Dort herrscht Frieden und zwar auch Frieden zwischen den Tieren und Frieden zwischen Menschen und Tieren. Tierfrieden, Jesaja 11, Jesaja 65 kann man das nachlesen. Das Verbot an Noah, zusammen mit dem Fleisch auch das in ihm enthaltene Blut zu verzehren, das ist ein Überbleibsel dieses Grundsatzes, dass alles Leben, und zwar das Leben der Menschen und das Leben der Tiere, dem Schöpfer gehört. Dem Alten Testament gilt das Blut als der eigentliche Lebensträger. Also wenn wir uns fragen, wo sitzt eigentlich unser Leben? Dann sagt das Alte Testament ja im Blut. Denn wenn jemand verblutet, dann kann man zugucken, sozusagen, wie das Leben langsam aus diesem Körper herausfließt. Deswegen sagt das Alte Testament, der Sitz des Lebens ist im Blut. Und deswegen darf das Blut nicht gegessen werden. Deswegen gehört das Blut an den Altar gekippt, in die Gegenwart Gottes. Und deswegen ist das Thema Blut und die Frage des Schlachtens ein wichtiges Thema in der Bibel. In den Teilen, die wir oft nicht lesen, ja, in den ersten 5 Büchern Mose, da kann man unglaublich viel darüber lesen, wie man richtig schlachtet. Warum? Nach dem alten Priestergesetz war es verboten, Haustiere zu Hause zu schlachten. Also die Gänse im Hinterhof oder die Kaninchen oder wo auch immer, jeder, was er gerade zum Essen braucht, das war ursprünglich so nicht vorgesehen. Erlaubt war die Schlachtung ursprünglich nur am Heiligtum. Das Blut, ich habe schon gesagt, gehörte an den Altar. Fleischverzehr war also nur im Rahmen von Opfermahlzeiten möglich, das heißt also nur in der Gegenwart Gottes. Darum ging's. Denn Gott ist der Herr des Lebens. Er allein gibt das Leben und ihm allein steht es auch zu, Leben zu nehmen. Und so ist es auch kein Zufall, dass die Frage nach dem Fleischverzehr und insbesondere nach dem Blutgenuss selbst in der Urchristenheit noch zu großen Diskussionen führte. Kann man beispielsweise in Apostelgeschichte 15 nachlesen oder auch im 1. Korintherbrief, wo es um die Frage geht, darf ich eigentlich ein Stück Fleisch essen, was irgendwie mal den Götzen geweiht worden war? Apropos Blutgenuss. Was Gott Noah und seine Nachkommen unter allen Umständen verboten hatte, gerade das ist jetzt im neuen Bund geboten. Im neuen Bund teilt Gott sein eigenes Leben mit uns, die wir am Abendmahl teilnehmen. Der neue Bund ist begründet und besiegelt in Jesu Blut. Jesu Blut vermittelt uns die Zugehörigkeit zu Gott, seinem Vater. Durch Jesu Blut werden wir zu Blutsverwandten Gottes, zu Kindern Gottes. Durch sein Blut zieht Jesus uns mit hinein in das Leben des dreieinen Gottes. Und bei der Einsetzung des Abendmahls sagt Jesus zu seinen Jüngern, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das euch zugut vergossen wird. Gott schenkt uns sein Blut, sein Leben. Der Herr des Lebens dient uns mit seinem Leben. Im Alten Testament war es das Vorrecht Gottes, ihm allein gehört alles Blut, ihm allein gehört alles Leben. Und jetzt nimmt er dieses Blut, sogar sein eigenes, das seines lieben Sohnes, und teilt es mit uns, mit dir und mit mir. Was für ein Vorrecht! Was für eine Wertschätzung, dass Gott auf sein Privileg verzichtet und uns mit hineinnimmt in die Gemeinschaft mit ihm. Im Johannesevangelium lehrt Jesus in Kapitel 6, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Wir haben es bei Noah gesehen. Eine Lebensgarantie Gottes. Nie wieder Flut. Im Abendmahl bekommen wir die Lebensgarantie für das ewige Leben. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn am jüngsten Tage auferwecken. Punkt. Warum? denn mein Fleisch ist die wahre Speise und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und trinkt mein Blut, der bleibt in mir und ich in ihm. In der Dahingabe seines Sohnes am Kreuz von Golgatha hat Gott den einseitigen Waffenstillstand aus Noahs Zeiten in eine einseitige Friedens- und Lebensgarantie überführt. Gott hat uns versöhnt und dies mit dem Blut seines lieben Sohnes für alle Zeiten besiegelt. Jetzt gilt, was Paulus in Römer 5, Vers 1 schreibt: Da wir nun zurechtgebracht worden sind durch den Glauben, manche übersetzen, da wir nun gerechtfertigt worden sind oder gerecht gemacht wurden. Aber Rechtfertigung hat genau etwas mit Ordnen zu tun, mit Recht hinordnen. Jetzt hätte ich fast gesagt hinrichten, aber das sagt der Schwabe, ja, wenn er etwas ordnet, dann richtet er etwas hin. Also Rechtfertigung heißt, es kommt wieder in Ordnung, was eben durcheinander geraten war. Nachdem wir nun zurechtgebracht worden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Am Kreuz hat Gott die Unordnung der Sünde aufgehoben und Frieden geschaffen. Ordnung geschaffen, die Frieden und Leben ermöglicht, garantiert und erhält. Und dann verstehen wir jetzt auch, was Paulus im 1. Korintherbrief mal schreibt. Und dieser Satz, den kann man im Grunde als Überschrift für die heutige Predigt nehmen. 1. Korinther 14, Vers 33. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, des Tohuwabohu, des Chaos, sondern Gott ist ein Gott des Friedens. Und damit auch ein Gott des Lebens. Und der Friede dieses Gottes, der unser Vorstellungsvermögen übersteigt, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.